Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Es war ein irres erstes Weltcup-Wochenende, das wir in Lillehammer erleben durften. Und weil wir so viel zu besprechen und deswegen wenig Zeit für lange Begrüßungsreden haben, heiße ich, Luis Holoch, euch recht herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Flugshow und sage damit auch hey und willkommen an meinen Co-Host Tobias Ruf. Servus, Tobi.
Hallo, servus, los geht's.
Wir stellen uns ja gerne die Standardfrage, wie wir denn die Wochenenden so von 1 bis 10 benoten würden. Aber ich muss zugeben, ich war selten so gespannt auf deine Bewertung wie nach diesem Weltcup-Auftakt. Was hast du dir denn überlebt, mein Lieber?
Naja, da gehen wir schon Richtung 9. Also war richtig, richtig cooles Wochenende. Erst das grundlegende Setup, dass man die Damen und die Herren zusammen in die Saison starten lässt, dass man mit einem Mixteam-Event am Freitag beginnt. Richtig gut, richtig cool. Ich mag die Schanze auch in Lillehammer ganz gerne. Und ja, wir sind ein deutschsprachiger und deutscher Podcast. Da hängt das Herz natürlich schon auch an den Athletinnen und Athleten, die man auch das ganze Jahr auch über den Sommer begleitet. Und man führt dann die Hintergrundgespräche vor so einer Saison. Wir sagen ja auch immer, hey, es ist ein bisschen eine Blackbox, so ein bisschen im Kaffeesatz lesen, wie gut sind sie denn tatsächlich wirklich? Wenn dann solche Ergebnisse am Ende des Tages rauskommen, da wäre ich jetzt deplatziert, wenn ich sagen würde, das hat mir nicht gefallen. Dann dürfte ich keinen Skispringen-Podcast machen in Deutschland. Oder was meinst du?
Nee, da kann ich ja gar nicht anders als dir zustimmen. Ich würde tatsächlich beim Eiskunstlaufen, sagt man, glaube ich, in der B-Note ein bisschen was abziehen, weil es da doch so das ein oder andere gab, was so geknirscht hat, was noch nicht so sauber lief. Sprechen wir natürlich auch in dieser Folge noch drüber, aber niedriger als 8 kann ich auch nicht gehen. Und ich muss sagen, allein das Mixteam am Freitag, das war für mich so ein bisschen das Beste aus zwei Welten. Das hat so viel Bock drauf gemacht, zu sehen, was dann in den Einzelkonkurrenzen passiert. Und wie du richtig sagtest, gerade aus deutscher Sicht muss man sagen, wir sind wirklich verwöhnt worden an dem Wochenende.
Ja gut, fangen wir doch mal an. Also wir hatten ja nach unserer Vorschau auch und wie wir schon dieses DSV-Special, unser kleines, aufgenommen hatten, ein extrem gutes Gefühl, was diese Aufbruchstimmung bei den Damen angeht. Und wir beide haben danach auch geschrieben und gesagt, hey, eigentlich eine ZDF-Vorabendserie müsste heißen, unser Heinz, er regelt das. So,
unser Heinz, so ein
Familienidyll auf dem Land und da gibt's allerlei Probleme und dann war so, ja, Mensch, jetzt hat man ein, zwei schwierige Jahre im Dorf und ja, mit der Gaststätte sieht's nicht gut aus und ja, da gibt's in der Schule, da schimmelt's irgendwo und das kleine Schwimmbad muss saniert werden, ja. Und wer kommt? Der Tante-Emma-Laden hat dicht gemacht. Und wer kommt? Unser Heinz. Und ein halbes Jahr später geht's dem Dorf wunderbar. Also gut, kommen wir zurück zum Sportlichen, zum wirklichen Skispringen. Das Gefühl war sehr gut. Die Aufbruchsstimmung, die wir vernommen hatten, klang sehr positiv. Das ist aber im Sport natürlich auch nichts Außergewöhnliches. Keiner geht hin und sagt, alles schlecht, wird eine Katastrophe. Aber dieser grundpositive Ton, der hat sich schon auf die Schanzen übertragen. Also was die deutschen Damen uns abgeliefert haben an diesem Wochenende, wow, das hatte selbst mich, ich war ja sehr zuversichtlich, auch was die Tipps angeht, hat gesagt, Katharina Schmid gewinnt den Gesamtweltcup und im ersten Jahr mit unserem Heinz gibt's gleich den Nationencup. Natürlich jetzt über der ganzen Folge steht, wir sind an der ersten Station, aber das gute Gefühl hat definitiv nicht getäuscht. Hast du sie so stark erwartet?
Nee, also so stark tatsächlich nicht. Ich hatte mir im Vorfeld gedacht, Mixteam könnte auf jeden Fall eine Starthilfe sein in dem Sinne, weil, schaut euch die Geschichtsbücher an, es ist eine deutsche Domäne, es bleibt sie wahrscheinlich auch erstmal bis auf Weiteres. Und da dachte ich mir, okay, wenn sie da ordentliche Sprünge machen, auch einen ganz guten Rhythmus aufnehmen, gleich am ersten Saisontag ja 4 Sprünge absolvieren, sich mit der Schanze echt vertraut machen, dann kann das was werden. Aber dass wir jetzt unterm Strich wirklich vier Podestplätze in zwei Einzelspringen haben, das habe ich nicht kommen sehen, ehrlicherweise.
Naja, es sind da unterm Strich dann zwei Siege, weil auch wie das Mix zustande gekommen ist. Also Selina Freitag hat da vorgelegt und sie hat da echt den Grundstein gesetzt. Andreas Wellinger, über den sprechen wir gleich noch, der hatte so ein bisschen seine Probleme. Und dass dann hinten raus Katharina Schmid und Pius Paschke das Ding sehr deutlich sogar, wie ich finde, nach Hause bringen, hat schon gezeigt, da haben die zwei deutschen Damen einen gehörigen Anteil an diesem Mixed-Erfolg. Und ja, go with the flow. Es ist halt im Skispringen auch oft so. Sie sind super reingekommen und haben das Ganze am Samstag und Sonntag überragend gut rüber transportieren können. Bei Selina Freitag sehr auffällig. Sie hat auch, wurde angesprochen auf die neue Regelung zur Landung und hat gesagt, sie hat sehr, sehr viel und gezielt daran gearbeitet und war mega happy, dass sie es dann im Endeffekt auch in den Hang gebracht hat. Und man hat da schon gesehen, sie sind auch total befreit gewesen, auch die Körpersprache, diese Selbstverständlichkeit, weil der Umfang war natürlich groß, ja. Du musstest dich erstmal reinspringen in dieses Mixteam am Freitag. Die Aufstellung kam, habe ich so auch noch nicht erlebt, halbe Stunde vorher. Viel
Ja,
früher
roundabout.
hat man es nicht, ja. Also ich schreibe am Tag vorher immer meinen Vorbericht und da schreibe ich schon Tendenzen rein, wer denn dabei sein könnte. Und dann normalerweise am Vormittag update ich den Artikel, weil das sind dann die Aufstellungen da, da weiß man das in der Regel schon. Aber das hat gedauert an dem Tag und ja, das Programm war straff. Also sie hatten echt gut und viel zu tun, auch zu unterschiedlichen Zeiten. Also dieses Mix-Team-Event war ja 16 Uhr, 16:15 Uhr und die Damen mussten dann in den Vormittagsrhythmus reinwechseln und es hat ihnen alles nichts ausgemacht. Wir hatten eigentlich gar keinen Schnee am Freitag, Samstag und plötzlich kippt das Wetter, also auch die Bedingungen ändern sich, hat ihnen alles nichts ausgemacht. In einem Guss durchgesprungen.
Ja, und dann noch dieser veränderte Zeitplan, den wir am Sonntag on Short Notice quasi auch noch hatten. Also es wurde schon echt viel von ihnen verlangt. Und dann auch noch eines unserer Lieblingsthemen, das auch zumindest Freitag und Samstag den Damen ja vielleicht nicht die Anlauflänge gegeben wurde, die man ihnen auch hätte geben können. Dass man es am Sonntag ein bisschen defensiver macht, verstehe ich bei dem Schneefall, weil da hat man leider schon schlechte Erfahrungen gemacht, aber es ist alles gut gegangen. Sie haben sich alle super durchgekämpft und ja, ich glaube, hätte man einen Saisonstart für die deutschen Skispringerinnen malen können, dann wäre es, glaube ich, bei dem Bild am Ende rausgekommen.
Genau, der Heinzi, unser Bob Ross des Skispringens,
Oh,
er
sehr
hat zum
schön, ja.
Pinsel gegriffen und da zugeschlagen. Thema Anlauflänge, auch dazu haben wir Fragen, Zuschriften bekommen. Leute, wir reden jetzt, wir sind in der fünften Saison mit unserem Podcast. Wir reden uns ja seit 5 Jahren die Lippen wund. Wir können jede Woche weiter drüber sprechen. Wir entscheiden es nicht, wir finden es nicht gut und ja,
Es ist leider so wie so sicher wie das Last Christmas zur Weihnachtszeit gespielt wird, irgendwie, dass sie es nicht so richtig hinbekommen. Ich wurde dann gestern auch, ja, gestern und am Sonntag gefragt, hey, wann war denn eigentlich das letzte Mal, dass wir bei den Männern einen Durchgang überhaupt hatten, der aus einem Gate gesprungen wurde, geschweige denn einen Wettkampf? Und ich musste sagen, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich wollte mich da jetzt auch nicht in die Geschichtsbücher stürzen,
Nein,
ehrlicherweise.
verstehe ich, alles gut. So, ja, mein lieber Luis, WM-Saison bedeutet, was wird hier dann natürlich immer wieder zur Sprache kommen?
Ja, natürlich, die bei uns, aber auch bei unseren Bullshit-Bingo-Spielern sehr beliebte WM-Norm, Jörg.
Ah, da ist sie wieder, jawohl.
Ja.
Die WM-Norm, sie sieht so aus, du qualifizierst dich intern, also das ist kein offizielles FIS-Kriterium, sondern das ist eine interne Norm des Deutschen Skiverbandes. Einmal unter die Top 8 oder zweimal unter die Top 15 in Einzelwettkämpfen natürlich, dann bist du intern im Endeffekt berechtigt, um zu sagen, ich bin dabei. Wenn jetzt, was ja bei den Herren zum Beispiel durchaus möglich ist, eine Vielzahl an Athleten diese Norm erreicht, am Ende steht immer noch der Trainerentscheid. Aber du hast natürlich das Vorzugsrecht, wenn du diese Norm in der Tasche hast, hast du die Argumente auf deiner Seite und bist dann für Trondheim startberechtigt. Gut, Katharina Schmid, Selina Freitag, Haken dahinter und zwar ein dicker grüner Haken, also schon zweimal die volle Norm geknackt an einem Wochenende und sie lässt nicht locker. Sie beißt und Ich mag sie auf ihre Art. Sie hat echt viele Rückschläge hinnehmen müssen und aus dem Kader rausgeflogen, überhaupt keine Rolle mehr gespielt. 34 Jahre ist Juliane Seifert, denkt man nie im Leben, wenn man diese Frau sieht, dass sie 34 ist. Sie ist so lange schon dabei, sie hat so viel gesehen, so viel mitgemacht und sie liebt das Skispringen einfach. Sie hat einfach immer Bock weiterzumachen und unser Heinzi hat scheinbar auch bei ihr echt viel bewirkt und hinbekommen, weil dass sie grundsätzlich da schon feststand, auch dass klar war, hey, anhand der Leistungen im Sommer, Juliane Seifert nehmen wir mit, weil eine Devise ist natürlich, wir wollen, dass die Jungen nachrücken und dass man jetzt schon den Grundstein legt, um in einigen Jahren dann auch mit der neuen Generation erfolgreich zu sein. Aber es gilt das Leistungsprinzip und 34 hin oder her, aber wenn man so springt wie sie, hat man eine absolute Berechtigung, hier dabei zu sein. Und mit zwei halben WM-Normen, die sie im Endeffekt eingepackt hat, ja, ist das, glaube ich, für sie natürlich ein echt grandioses Wochenende, weil sie hat die WM-Norm in der Tasche, 2x14. Sehr, sehr solide Vorstellung. Freut mich total für sie, dass solche Geschichten auch bei ihr, die so lange da durchhält und viele Rückschläge mitmacht, bleibt dran, wird belohnt. Stand jetzt in Trondheim dabei.
Ich finde, es tut dem Sport auch unglaublich gut, dass du nicht nur Teenies hast, die da vorne rumspringen oder sagen wir mal Mitte bis Ende 20er, sondern eben auch diese Veteranen. Also da gehört sie natürlich dazu, da gehört für Österreich eine Jacqueline Seifritzberger dazu. Auch wenn Eva Pinkelnick ja biologisch quasi die Älteste ist, muss man die noch so ein bisschen ausklammern, weil die ist jetzt erst 10 Jahre dabei. Es zählt noch nicht so ganz, weil da gibt es Jüngere, die schon weitaus länger noch dabei sind als sie. Aber nee, hat mich auch sehr für sie gefreut. Sie hat, glaube ich, so ziemlich jeden Sprung in einem sehr akzeptablen Regalfach abgeliefert. Für sie sicherlich vom Kopf her auch erstmal gut, dass das Thema WM-Norm jetzt durch ist, weil man natürlich auch wusste, okay, Lillehammer Großschanze, ja, die liegt ihr. Da erwartet man natürlich auch, dass da ein bisschen was kommt. Und sie hat auf jeden Fall geliefert und ja, könnte eine wichtige Stütze für die deutsche Mannschaft sein in dieser Saison, wo ja zum Beispiel eine Luisa Görlicher immer noch ein bisschen fehlen wird, auf jeden Fall.
Ja, ganz genau, richtig. Aber auch so, wenn du gleich deine Probleme hast und bist dann im Endeffekt mit einer 20-Jährigen auf einem Level, dann ist es natürlich auch nur logisch, dass eher die 20-Jährige wiederum die Chance bekommt statt die 34-Jährige.
So
Und
ist es ja.
deswegen ein wirklich sehr solides, gutes, konstantes Wochenende von ihr. Und das kann sie definitiv als Erfolg verbuchen. Heißt, wir haben ein Wochenende erledigt und drei WM-Normen schon erfüllt. Das ist definitiv eine Ansage. Und ja, dann schauen wir so ein bisschen auf den Rest. Agnes Reisch, da war ja unklar, ob sie dabei ist, aber das stand recht frühzeitig, glaube ich, auch eine gute Woche, als sie aufgebrochen sind. Nach Norwegen hattest du auch geschrieben, dass sie fit ist, dass sie da mit dabei ist. Emily Toraza wird ja jetzt nach Asien dann mitfliegen. Das hatte unser Heinz uns ja im Vorfeld auch schon verraten. Und genau, Agnes Reisch punktet zweimal, Alwine Holz, die hatte ihre Weltcup-Einsätze 2 und 3. Sie war schon mal in Garmisch mit dabei. Aber das war halt so, kann man, glaube ich, sagen, der wirkliche Start in ihre Weltcup-Karriere, wo sie nicht dann einfach mal als Nachwuchs irgendwo reingeschmissen wird und sagt, komm, jetzt mach mal. Ich glaube, das war nationale Gruppe sogar damals,
Ja.
sondern
Tonight's Tour, ja, genau.
genau, sondern als wirklicher Teil der Mannschaft. Und dann zweimal in die Punkte reinzuspringen mit 20 Jahren ist doch ein gutes Ergebnis. Also.
Auf jeden Fall. Also die hat ihre Nominierung auf jeden Fall gerechtfertigt. Ist ja auch noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, wenn man das so will. Auch eine, die so ein bisschen, ja, von außen mehr oder weniger reingekommen ist. Nicht immer so zu diesem Dunstkreis der Namen dazugehört hat, über die wir auch in den letzten Jahren gesprochen haben. Ja auch mit 20 schon, ja, kein ganz junges Talent mehr. Was ja vor allem damit zu tun hat, dass sie erst mit 14 überhaupt das Skispringen angefangen hat und jetzt im Alter von 20 Jahren sich im Weltcup etabliert. Eine Skispringerin aus Berlin. Auch nochmal eine Story irgendwo für sich. Aber sie ist fleißig, sie haut alles, was sie hat, in ihre Sprünge rein. Und auch sie gehört zu denen, die sich durch nichts aus der Ruhe haben bringen lassen. Und auch das ist für sie natürlich ein Wochenende, wo sie jetzt erstmal aufbauen kann.
Das haben Tom Bartels und Sven Hannawald im ersten erzählt. Sie hat damals 2018 den Olympiasieg von Andy Wellinger gesehen und dann von Berlin aus gesagt, ich will Skispringerin werden. Also coole, besondere Geschichte, ja, aber hey.
Absolut, ja.
Sie hat jetzt zunächst mal den nächsten Step in den Weltcup geschafft und sind wir gespannt. Ist sehr, sehr gut, dass da auch im jungen Segment was nachkommt. Das Einzige, wo unser Heinzi noch nicht mit der goldenen Hand wirken konnte, war Anna Holland. Da leider hat es nicht gereicht fürs Finale im zweiten Wettkampf. Im ersten Wettkampf wird sie 25. Hatte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft, aber entspannt ist die erste Station. Und man kann natürlich jetzt mit so zwei starken Springerinnen da vorne weg, kann man relativ entspannt dann arbeiten und schauen wir mal, was da sonst noch so passiert. Ja, sind natürlich andere Nationen auch dabei gewesen. Bleiben wir bei den Damen. Und ja, zwei Nationen, die irgendwie so, finde ich, ein recht ähnliches Wochenende in Summe abgeliefert haben. Es war gut, es war aber nicht sehr gut. Ich rede von Österreich und den Norwegerinnen. Lisa Eder springt aufs Podium am Sonntag. Sie hat mir tatsächlich gut gefallen. Also da habe ich, finde ich, schon Ansätze gesehen, so, ja, da geht was, ist auf jeden Fall was drin. Eva Pinkelnick hat, finde ich, ein bisschen gestruggelt, ist, glaube ich, aber auch nicht das Schanzenprofil, das so auf sie 100% zugeschnitten ist. Weiß ich nicht, wie du das siehst. In Summe aber, glaube ich, können die Österreicherinnen schon erstmal mit dem Saisonstart zufrieden sein. Also es war so, dass man im Top-10-Segment, dass man da wirklich gut vertreten war. Aber es hat halt für ganz vorne nicht gereicht und das meiner Meinung nach sportlich völlig zu Recht.
Ja, was am ersten Tag ja leider Gottes gefehlt hat, ist Jacqueline Seifritzberger, die die Qualifikation eigentlich gewonnen hätte sogar, aber dann disqualifiziert wurde, weil der Anzug zu groß war. Sonst wäre das sicherlich eine gewesen, die am Samstag sicherlich noch mal ums Podest auch hätte mitreden können. Das ist jetzt am Sonntag in dem Schneetreiben auch bei ihrer, na, sagen wir mal, Verletzungsvorgeschichte nicht mehr als Rang 7 wird, ist dann, glaube ich, zu verschmerzen. Deswegen umso besser, dass Lisa Eder da in die Bresche gesprungen ist. Und bei Eva hatte ich auch den Eindruck, ja, sie hat sehr zu kämpfen gehabt, gerade am Freitag, also der erste Durchgang im Mixteam. Boah,
Ui, ja.
der war nischt. Ich glaube, das hat sie ja selber dann auch schnell eingesehen, dass der ganze Tag nicht so rund für sie lief. Sie hat sich schwer getan, den Sprung richtig zu rotieren, was auf der Schanze unabdingbar ist, weil sonst bleibst du schnell am Vorbau kleben. Aber dafür hat sie noch sehr, sehr viel draus gemacht. Ich denke auch, mannschaftlich können sie insgesamt schon mit den Ergebnissen leben. Nur gilt es da, genauso wie für das deutsche Team, dass so die erste und die zweite Reihe noch ein bisschen näher zusammenrücken sollten. Natürlich im Idealfall so, dass die zweite Reihe noch weiter vorne zu finden ist im Ergebnis.
Absolut, ganz genau. Norwegen, auch in der Breite gut, aber auch hier reicht es dann halt für ganz vorne nicht. Also so ein bisschen bezeichnend ist, glaube ich, der Sonntag, wo wir auf Platz 4, auf Platz 5, auf Platz 6 da drei Norwegerinnen finden. Ähnliches Bild hat sich am Samstag ergeben, wo wir mit Anna-Odine Strøm, mit Ingvild Synnøve, mit Skogen und mit Thea Minjan Børseth drei in den Top 11 haben. Ähnliche Struktur wie im österreichischen Team ist natürlich auch die Heimschanze. Also da müssen wir jetzt auch schauen, wie es dann in den nächsten Stationen weitergeht. Aber erstmal ein solider Auftakt, ohne ganz groß zu glänzen.
Also ich muss sogar sagen, sie haben für meine Erwartungshaltung sogar überperformt. Also hättest du mir
Okay.
gesagt, dass eine Anna-Odine Strøm nach 11 Monaten Verletzungspause 2 Monate die Top 5 springt, hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, kann ich mir nicht vorstellen. Dass auch eine 16-jährige Ingvild Synnøve Midtskogen zum ersten Mal und dann gleich zweimal unter die Top 5 springt, hätte ich die auch nicht prognostiziert. Von Erin Maria Kvandal hätte ich mir unterm Strich ein bisschen mehr erwartet, aber auch da stand das erste Mal das DSQ im Live-Ticker, von daher auch irgendwie ein bisschen blöd gelaufen. Von daher, also ergebnistechnisch sehr ähnlich zu Österreich, aber Ich glaube, so von dem, was man sich im Vorfeld so versprochen hatte, haben sie sogar leicht überperformt. Mit der Ausnahme Silje Opseth, die mir an diesem Wochenende noch nicht gefallen hat. Also sie hat ja eingangs des Sommers gesagt, ja, sie ist sich auch bewusst, dass sie ihren Sprung umstellen muss, damit sie auch auf Normalschanzen gut funktioniert. Aber wenn das dann zu Kosten der Großschanzenleistung geht, dann sehe ich das nicht so positiv.
Ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, dass die Gruppen aneinander rücken, wenn dann die Leistungen aneinander rücken, aber nicht in die Richtung, in die man sich's eigentlich erhofft und vorgestellt hat. Schwierig. Okay, müssen wir einen Blick behalten. Überperformt. Ja, ich verstehe deine Punkte, aber ich hatte ja extra die Heimschanze erwähnt. Also ich finde, das pendelt und gleicht sich dann tatsächlich schon wieder aus. Nationencup. Deutschland führt 588 Punkte vor Norwegen, 474 Punkte und Österreich 398 Punkte. Es werden dort die Ergebnisse aus den Einzelwettbewerben eingerechnet, aus den Team-Events. Im Mixteam ist es so, dass die Hälfte der Punkte, die du in einem normalen Teamspringen bekommst, wird dir in diese Nationenwertung für die Damen mit eingerechnet. Heißt, du gewinnst ein Teamspringen ohne Mixed, kriegst du 300 Punkte. Du gewinnst einen Mixteamsprung, kriegst 150 Punkte. Einfache Rechnung.
400 und 200 sind's.
400 und 200. Gut. Aber die Rechnung ist im Endeffekt die
Genau.
Hälfte, was du bekommst, wird damit eingebaut. Gut.
Richtig.
Ja. Jetzt sehe ich in dieser Nationenwertung Slowenien 300 Punkte weniger als Deutschland. Und das, obwohl Nika Preuz A, im Mixed wirklich gut gesprungen ist und B, das Ding am Samstag krass dominiert hat. Mit 22,3 Punkten vor Katharina Schmid. Und da dachte ich, hey, boah, wenn der alles aufgeht, ist ganz schwer bis gar nicht zu schlagen. Also das sah extrem stark aus, was sie uns am Samstag präsentiert hat. Am Sonntag hingegen keine einzige Slowenin in den Top 10. Nika Preuz wird der Beste. Vertreterin ihres Landes als Elfte. Und boah, in Summe, hey, also ich hatte Nika Vodan, ehemals Krishna, ja, auf Top 3 in der Gesamtwertung getippt. Also ich glaube, das Ding kann ich jetzt schon einpacken. Also da weiß ich nicht, du verziehst auch schon das Gesicht. Wir hatten Phasen, da waren die Sloweninnen, auch was das Thema Nationenwertung angeht, unbestritten die Stärksten, weil sie in der Breite so viel liefern konnten. Punktuell, aber das Wochenende ist in Summe echt nicht gut. Gell? Also, wenn man auch sieht, Preuß gewinnt am Samstag, wird Erste natürlich. Und die zweitbeste Slowenin ist Nika Vodan auf dem 19. Rang. Was sagst du denn dazu? Also, ich fand es ein bisschen, ja, erschreckend.
Ich finde, Nika Preuz ist irgendwie so ein Sonderfall. Die muss man differenziert betrachten von dem, was beim Rest passiert ist. Sie hat sich ironischerweise im Nachhinein selber recht gegeben, weil sie am Samstag nach dem Sieg gesagt hat, sie hätte 2 Nächte lang nicht geschlafen, weil sie so nervös war vor dem Springen und einfach nicht wusste, wo sie steht und hofft, dass es dann vor dem Sonntag ein bisschen eine ruhigere Nacht wird. Aber ich glaube, so viel besser wird sie jetzt nicht geschlafen haben im Nachhinein, weil du hast es ja gesagt, ja, wenn ihr alles aufgeht, dann ist sie nicht zu schlagen. Ist auch so, aber das Wenn ist doch ein ziemlich großes. Am Samstag traumhafte Bedingungen, da stand ihr nichts und niemand im Weg. Und dann haben wir am Sonntag dann den Schneesturm und plötzlich läuft es irgendwie nicht mehr so rund. Und das ist ja auch so den Eindruck, den wir vom Sommer von ihr gewinnen konnten. Wenn alles klappt, dann wirklich absolut granatenstark, weit vorne mit dabei. Steht sie sich selber im Weg, ja, dann ist es irgendwo ein Mittelfeldplatz. Und Sommer ist für mich auch so das Stichwort, weshalb ich in der letzten Folge in unserer Vorschau skeptisch war bei den Sloweninnen, weil der Sommer ergebnistechnisch, er war jetzt gut, aber er war nicht überragend. Und das war ja in den letzten Jahren immer die Basis dafür, dass sie auch im Winter extrem gut waren. Und Nika Vodan hat gesagt, sie war mit dem Sommer überhaupt nicht zufrieden, hat ja anfangs auch aussetzen müssen, weil sie auch Knieprobleme hatte und man sagt ja so gerne, das, was du im Sommer verabsäumst, das fehlt dir dann im Winter und das sieht man bei ihr halt leider Gottes. Also sie ist noch nicht diejenige aus der letzten Saison oder davor. Deswegen war ich doch überrascht, dass du dann auf sie getippt hattest. natürlich qua der Erfahrungswerte im Vorhinein alles andere als utopisch, aber ich glaube, das wird bei ihr noch eine ganze Zeit lang dauern, bis die wirklich wieder auf dem Niveau zu finden ist. Und ja, wenn dann auch von den Jüngeren nichts so richtig nachkommt, dann wird es halt schwierig. Also Tina Erdsa, absolutes Supertalent, schafft zweimal die Quali nicht. Das ist dann wirklich schon schwierig. Ich habe ja auch im Sommer davor gewarnt, dass man sie irgendwie da verheizt. Da muss man echt aufpassen. Und das ist noch kein stabiles Konstrukt, was wir bei den Sloweninnen haben. Aber wir sollten ja lernen, dass das nicht nur die Frauen betrifft in diesem Land.
Du baust quasi die Brücke zu den Männern, zu denen wir jetzt dann gleich kommen. Jetzt natürlich, wenn ich im slowenischen Damenteam wäre, würde ich sagen, wow, eigentlich gut, dass jetzt noch ein bisschen Pause ist, bis es dann erst weitergeht, Mitte Dezember in China. Ja, aus deutscher Sicht hätte man schon gesagt, so hey, komm, lass da bleiben. Lass noch zwei, drei Weltcups da machen und dann reisen wir Mitte Dezember nach China. Und ja, so ist es dann halt im Sport. Manchen tut es jetzt, glaube ich, ganz gut, sich da auch zu sammeln, die Dinge aufzuarbeiten. Und für andere hätte es jetzt gar nicht schnell genug weitergehen können. Da vor allen Dingen für die deutschen Damen, denen wir hier nochmal echt ein grandioses Wochenende bescheinigen wollen. Also, ich hatte
Ich
es
glaube,
gesagt, ja.
ja, das noch als allerletztes. Katharina Schmid hat ja schon verraten, dass das deutsche Team schon eine Woche vorher da sein wird und auch den Intercontinental-Cup mitspringen
Okay,
wird.
cool.
Und was natürlich auch sich anbietet, weil wenn du die weite Reise schon antrittst und vorher keine Wettkämpfe hast, dann oder keine Weltcups hast, dann nimm das mit. Ich könnte mir vorstellen, dass das in anderen Teams auch so laufen wird.
Ja, was spricht dagegen? Also
Das Geld
klar,
vielleicht an mancher Stelle, ja.
das Geld halt betrefft der Unterkunft, aber mal die Reise an sich musste sowieso antreten und ist dann natürlich auch immer eine Umstellung. Musst dich erstmal akklimatisieren, musst erstmal, was den Jetlag angeht, da reinkommen. Wir kennen sie auch noch beide von Olympia. Sind dann doch andere ungewohnte Zeiten. Aber ja, wenn sich da die Möglichkeit ergibt. Und die Schanze ist ja eine, kennt ja keiner. Also von Olympia noch, aber ansonsten ist da nicht so arg viel gewesen. Gut. Also, schade, dass wir jetzt diesen Flow nicht mitnehmen können, die nächsten 2 Wochen. Aber es geht weiter und ich bin zuversichtlich aus deutscher Sicht, dass es gut weitergehen wird. Ja. Gut, aus deutscher Sicht hat es dann im Endeffekt auch bei den Herren in Lillehammer geklappt. Wir haben über das Mixed-Event gesprochen. Da hat es sich und im Vorfeld hat man ja so gesagt, eigentlich stellt sich die Mannschaft quasi ein bisschen von selbst auf. Bei den Damen ist klar, dass es Schmid und Freitags sind. Bei den Herren wird es auf Wellinger Geiger hinauslaufen. Dann haben wir die Trainingseinheiten gesehen und ich finde es gut, auch von Bundestrainer Horngacher und die Ergebnisse geben ihm total recht, dass er sagt, hey, wir warten ab, wer schlägt sich wie und wer kommt wie durch. Und Pius Paschke hat von Anfang an gezeigt, ich bin voll da, ich mag die Schanze, ich komme zurecht, bin gut in Form, hat sich dann entsprechend in die Mixed-Mannschaft gesprungen, war sogar der Schlussspringer. Also auch das ist ja eine andere Drucksituation, wie wenn du auf Position 2 zum Beispiel springst oder auf 3. Also für ihn wäre nur Position 2 in Frage gekommen, weil Platz 1 und 3 mit den Damen belegt war. Aber Andy Wellinger auch nicht der Schlussspringer. Also hat der Bundestrainer komplett nach Leistungsprinzip gehandelt, ist gegangen und hat gesagt, hey, also im Falle Pius Paschke, er ist dabei und er ist auch der Schlussspringer. Andy Wellinger im Training eigentlich qua Ergebnisse hätte es wahrscheinlich sogar gar nicht gereicht, wenn man da komplett nach Leistung gegangen wäre. Aber er hat natürlich einen Bonus und einen Vorschuss mitgebracht und er hat ihn eingesetzt. Man hat es gewonnen. Alles gut. Papa Pius, unser Heinz und Papa Pius. Jetzt geht der Pius Paschke dann daher und gewinnt am Samstag und wird am Sonntag Zweiter und trägt auf seine alten Tage zum ersten Mal in seiner Karriere das gelbe Trikot. Absolute Feel-Good-Story. Ich finde, durch dieses gelbe Trikot wird sie ganz, ganz besonders. Diesen Weltcupsieg, den hat er schon gehabt. Also das war ja erstmal aufs Podium zu springen, überhaupt dauerhaft im Weltcup. Meilenstein. Richtung Top 15 ranzugehen. Meilenstein. Podestspringer zu werden. Meilenstein. Ein Weltcupspringen zu gewinnen. Meilenstein. Und jetzt trägt er dieses gelbe Leiberl mit 34. Coole Geschichte.
deutsche Cinderella, muss man sagen, ja,
Muss man sagen,
absolut.
ja.
Ich wusste dann auch, also als es dann am Samstag feststand, ey, boah, was finde ich jetzt eigentlich beeindruckender? Also ist es entweder diese Dominanz von Nika Preuß oder ist es, dass der immer junge Pius Paschke jetzt plötzlich in Gelb dasteht als ältester Skispringer im Skisprung-Weltcup überhaupt, und den Weltcup gibt es ja jetzt auch seit 45 Jahren, darf man auch nicht vergessen. Also da hätten schon andere noch die Gelegenheit gehabt, sich diesen Rekord zu schnappen, aber dass er das macht, finde ich großartig. Also ich bewundere solche Leute, die wirklich mit Leib und Seele auf etwas hinarbeiten, ihr Leben dafür hergeben. Vielleicht gar nicht mal die allertalentiertesten, aber unglaublich harte Arbeiter sind. Und das ist er ja auch einfach. Und dann gibt es ja zwei Richtungen, in die das geht. Da entweder ist es eine Last für dich, weil du denkst und plötzlich, oh Gott, ich bin jetzt auf einmal der beste Skispringer der Welt, ich muss das jetzt irgendwie verteidigen. Oder aber du bist Pius Paschke, du bist einfach komplett mit dir selbst im Reinen und machst halt einfach dein Ding und rockst den Wettkampf auch am Sonntag. Also wirklich ganz, ganz großes Kompliment. Chapeau.
Shampoo, ja. Die Anne hatte gefragt, ob er der älteste Träger des gelben Trikots ist. Und ja, Stand heute ist er das. Was macht er denn gerade richtig, was andere falsch machen? Auch da haben wir Fragen bekommen. Dazu jetzt schon mal vorneweg. Wir haben unfassbar viele Fragen bekommen. Wir werden inhaltlich das alles mit reinpacken, aber können natürlich nicht jede einzelne Frage vorlesen. Dafür sind es einfach zu viel. Seht es uns nach. Aber ja, ich finde das den Punkt schon gut und richtig. Also das Grundsystem. Super, Landung gut, Stabilität, Kopf passt. Ist dir noch irgendwas anderes aufgefallen bei Pius?
Also ich würde jetzt gar nicht mal behaupten, dass er technisch irgendwie der beste Skispringer ist, aber er hat halt einfach dieses Selbstverständnis, was andere noch
Ja,
nicht haben.
in
Einfach,
seinem System, genau.
dass er einfach einen Sprung runterzieht wie den anderen. Dass es auch wurscht ist, ob er jetzt pünktlich abspringt, ob er 20 Zentimeter zu spät ist oder wie auch immer. Das macht ihm alles gerade nichts aus, und er macht sich auch einfach gar keinen Kopf. Er lässt es einfach geschehen, und das ist natürlich ein absoluter Wunschzustand, den du als Skispringer hast. Also du springst am besten Ski, wenn du nicht drüber nachdenken musst, und da ist er aktuell einfach gerade.
Und cool zu sehen, wie die ganze Mannschaft sich unheimlich mit ihm freut. Jeder hat betont, hey, das ist so ein Teamplayer, so ein guter Typ. Und diese Altersstruktur, sind ja er und Philipp Reimann zum Beispiel 10 Jahre auseinander. Adrian Titel, der jetzt hier auch mit dabei war, das sind ja 14, 15 Jahre, die da auseinander liegen. Und sie haben sich alle wahnsinnig für ihn gefreut und absolute Feel-Good-Story. Pius Paschke im gelben Trikot wird es nach Ruka gehen. Das wird er sich, glaube ich, wirklich einrahmen und aufhängen, weil so ein gelbes Trikot ist was ganz Besonderes. Und für solche Athleten glaube nicht, dass er das durchzieht bis weit in die Saison hinein. Würde es mir natürlich wünschen. Und per se ausschließend bei Pius Paschke tun wir gar nichts mehr, weil er widerlegt uns dann am Ende dann doch wieder. Aber gerade am Anfang so einer Saison mal ein gelbes Trikot zu holen, ist die Chance natürlich rein mathematisch gesehen viel, viel größer, weil du im Endeffekt, ja, mit dem Sieg im ersten Einzelwettkampf hast du das Ding. So. Und
Ja.
er hat es aber bestätigt am zweiten Tag und darf es jetzt verdientermaßen mit nach Finnland nehmen. Ja, an die Wellinger. Also, da wurde natürlich rein, wenn man auf die Ergebnisse blickt, auch im Mixteam springen. Und die Erwartungen, die riesig sind an ihn, hat man schon wieder so ein bisschen rausgehört, so im Mainstream-Bereich, so ja, schon enttäuschend und hat man sich mehr erhofft. Also stehen am Ende die Plätze 12 und 7 und mit viermal an die Wellinger Niveau hätte man auch das Mixteam nicht gewonnen. Aber es waren punktuell gute Sprünge dabei und ich finde, er hat sich auch entwickelt über die Tage. Und ganz wichtiger Punkt, er und auch die Coaches und alle, die sich wirklich auskennen, sagen, Wellinger und Lillehammer passt einfach nicht zusammen. Also es ist von der Art, wie er skispringt, von seinem Körperbau, von seinem Stil, ist diese Anlage einfach nicht auf ihn zugeschnitten. Und dafür, finde ich, kann man dann doch über ein solides Wochenende sprechen, gerade mit dieser Steigerung auch am Sonntag bei den schwierigen Bedingungen bin ich sogar bereit in Richtung, war sogar eigentlich ein ganz gutes Wochenende.
Ja, unterm Strich würde ich sagen, es war okay und er hat ja schon am Freitag nach dem Mix gesagt, ja, also wegen mir haben wir jetzt nicht gewonnen, das haben die anderen dann schon gerockt. Das fand ich auch ein sehr, sehr cooles Zitat von ihm. Also er weiß auch, das einzuordnen und es ist mir generell aufgefallen, dass es ja nicht nur ihn an diesem Wochenende betroffen hat, dass er mit der Schanze nicht so wirklich warm wurde, sondern dass das eigentlich allen Springern ging, die halt ein bisschen mehr an Körpergröße haben oder längere Beine halt vor allem. Natürlich gibt es auch da wieder Ausnahmen, die die Regel bestätigen, wie es immer so schön heißt, aber der Trend war ja schon so, dass du eher kleinere Springer vorne gesehen hast und er hat jetzt in seinem Track-Record, bevor er jetzt zu dem Wochenende gefahren ist, 3 Top-10-Plätze in 11 Versuchen auf der Schanze. Das ist jetzt nicht so berauschend gewesen. Ein Podestplatz, gut, das war letzte Saison, die muss man, glaube ich, bei der Rechnung eh ein bisschen ausklammern. Aber ich glaube, da wird er sich jetzt nicht großartig viel Kopf drum machen, dass das jetzt nicht so hundertprozentig lief. Natürlich hätte er gerne mehr Punkte geholt, ist auch klar. Aber ja, dass Leute ihn da jetzt schon wieder abschreiben wollten, das kann ich dann nicht so ganz verstehen.
Ja, nee, 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 nee. Der wird ihn schon zeigen. Jetzt geht es dann auch nach Ruka. Ich glaube, da sieht das Bild ganz anders aus, weil das gehört zu seinen Lieblingsschanzen. Und da werden wir dann einen anderen Andreas Wellinger sehen. Und deswegen macht's euch keine Sorgen. Ich glaube, dass wir ihn auf jeden Fall auf Kurz- und Mittelfrist wieder in den Bereichen Top 5, Top 3 und eventuell Platz 1 sogar sehen werden. Bei Karl Geiger bin ich mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ganz okay, aber der alte Geiger, den wir auch kennen, der uns auch Siege und Podestplätze eingesprungen hat, der sehr oft sehr gut in der Saison auch gestartet ist. Ah, das war es noch nicht. Und ich glaube, dass er beim Mixed auch nicht dabei war. Er wird das total akzeptieren. Er ist Teamplayer und ist dann natürlich auch Realist und sieht auch, was ein Pius Paschke leistet. Aber ja. Ganz okay, aber weiß ich nicht. So dieses ganz gute Gefühl bei Karl habe ich noch nicht. Wie geht's dir?
Geht mir ähnlich, aber es hätte mich jetzt auch eher überrascht, wenn er tatsächlich weiter vorne gelandet wäre, weil auch da wieder relativ großer Springer, relativ lange Hebel auch, ist jetzt auch nicht seine Lieblingsanlage. Was ich mir von ihm erhofft hatte, waren einfach, dass er ein ganz gutes Fundament irgendwie aufbauen kann, wirklich einen soliden Basissprung hat. Der war jetzt vielleicht noch nicht hundertprozentig da, aber es war ja jetzt auch nicht schlecht in
Nee,
dem Sinne.
nee.
Also 17 und 13 als Ergebnisse ist jetzt erstmal okay. Auch er wird sich noch auf ganz andere Anlagen freuen als jetzt Lillehammer. Ich hätte ihn jetzt im Mix ehrlicherweise auch nicht aufgestellt. Von daher glaube ich, ist das ein Wochenende, mit dem auch er ganz, ganz gut leben kann.
Und wie du sagst, die Basis war ja ganz solide. Wir sind halt erfolgsverwöhnt von ihm. So, und dann,
Ja, aber letzte Saison.
Klar, aber er hatte auch in der letzten Saison vor der Vierschanzentournee, er war einer der Mitfavoriten. Ich habe ihn sogar zum Turniersieger hier auserkoren, hat dann bekanntlich nicht gereicht. Von daher sind da die Maßstäbe, finde ich, auch jetzt andere im Vergleich jetzt zu zum Beispiel Stefan Laie, Philipp Raimund, zweimal in die Punkte. Außergewöhnlich gut war es nicht, es war aber nicht außergewöhnlich schlecht. Ja, wird man sehen, wie sich das bei beiden entwickelt, aber so in der Form, in der Verfassung sind sie auf jeden Fall fester Bestandteil erstmal des Teams. Da muss man, glaube ich, jetzt auch noch nicht drüber sprechen, dass hier eine Rotation zu Ruka ja sowieso nicht, macht ja auch
Nee.
keinen Sinn, auch logistisch nicht. Also die sind noch einen Tag in Lillehammer geblieben und dann direkt rüber nach Finnland gegangen, machen da jetzt noch ihre Trainingssprünge, wenn immer es möglich ist. Und dann geht es ja am Freitag schon wieder weiter. Also da dann im Endeffekt jetzt die Rotationsmaschine anzuwerfen, ist natürlich Blödsinn. Jo, viele Fragen. Keine Überraschung, dass zu diesem Namen natürlich viele Fragen kommen. Er stand auch so ein bisschen im Mittelpunkt der Berichterstattung, denn es war soweit. Nach echt langer, langer Zeit ist Markus Eisenbichler wieder im Weltcup gesprungen. Mit einer, ja, schon, wie ich finde, gemischten Bilanz, tendenziell eher mit dem, was wir am Sonntag dann gesehen haben, tendenziell leider eher so ein bisschen ins Negative abdriftend. Also der Samstag war da tatsächlich noch solide mit Platz 24 war es, glaube ich, den er geholt hat. Genau. Aber der Sonntag war dann schon, also er ist eine echte Zitterpartie, um überhaupt dabei zu sein. Also er geht da als 50. noch in den Wettkampf und scheidet dann nach dem ersten Durchgang. Klar, zwar knapp als 32. aus, aber ja, Ich habe ja gesagt, bei Karl, man ist erfolgsverwöhnt. Und wenn man einfach Markus Eisenbichler sieht, mit seinem Auftreten, mit seiner Art zu springen und was man da schon gesehen haben, wird ihn das, glaube ich, A, erstmal natürlich freuen, wieder zurück im Weltcup zu sein. Das war ein Schritt, der nicht zu erwarten war, in der Form, dass er gleich in Lillehammer schon am Start ist, gleich mal in die Punkte reingeht, ist auch gut für die Startposition. Das heißt, wenn du Weltcup-Punkte hast, kommst du natürlich eher in den Bereich, wo man dann die Anlauflängen auch zu den besseren Meistern eher vergleichen und besser abschätzen kann. Aber der Sonntag war halt nicht gut. Also mich stört mehr eigentlich dieser Platz 50 in der Quali als der 32. im ersten Durchgang. Wie geht's dir?
Ja, geht mir komplett in. Also es war genau mein Gedanke gerade, ist halt, dass du in einem Wertungsdurchgang als 32. ausscheidest. Ja, Mai kann halt passieren, aber bei dem Niveau nur 50. in der Quali zu werden, man möchte ja den Springern, die da im hinteren Feld zu finden sind, jetzt um Gottes Willen nicht nahe treten, aber da waren schon auch sehr, sehr viele Fehler dabei. Und man muss sich ja nur die Namen angucken, gegen die er da gesprungen ist. Die sollte er schon im Griff haben. Andererseits wusste man ja nicht, wie stabil ist er denn jetzt wirklich. Ja, also kriegt er seine Sprünge 1:1 so abgerufen wie im Training. Das ist ja auch immer so eine Achillesferse gewesen von ihm. Und wofür reicht es dann? Und da muss man sagen, er ist unterm Strich einfach nicht sauber genug gesprungen, als dass es dann einfach noch zu mehr gereicht hätte. Ob das jetzt eine Enttäuschung ist, tue ich mich ehrlicherweise noch wahnsinnig schwer zu sagen. Aber natürlich hätte es auch besser laufen können. Ich glaube, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten.
Absolut, so ist es. Gut. Er hat jetzt natürlich, finde ich, schon so ein bisschen auch den Vorteil, dass der Kontinentalcup, wo dann die anderen Springer, wie zum Beispiel ein Konstantin Schmid, gegen den er die interne Quali ja nur wirklich sehr knapp gewonnen hat, dass der erst am 7. Dezember startet. Also er kriegt jetzt schon noch mal seine Chance auf jeden Fall, auch in Finnland. Aber klar ist, wenn die Ergebnisse nicht konstant besser werden, dann ist er auch schnell wieder draußen aus dieser Mannschaft.
Ja, aber das hat sich jetzt ja im Vergleich zu vor Lillehammer nicht geändert. Also ich glaube, das ist ja auch intern relativ klar kommuniziert worden, wie das dann laufen wird. Dessen ist er sich bewusst, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das, wenn wir jetzt nicht, wer weiß, für Windkapriolen in Ruka haben, dass er da auch wieder weiter vorne zu finden sein wird, weil das definitiv eine Chance ist, A, die er mag und B, die ihm auch liegt.
Wir haben ein Weltcup-Debüt aus deutscher Sicht. Adrian Tittel springt zum ersten Mal in der höchsten Liga des Skispringens und geht am Samstag direkt in die Punkte. 20 Jahre alt, hat diesen Juniorenstartplatz sich ersprungen und hat diese Chance, wie ich finde, echt auch gut genutzt, weil man hatte ja so ein bisschen, was heißt die Sorge, aber stand schon so im Raum, ja, wie lange bleibt er denn auch im Weltcup-Team dabei? Und man war sich eigentlich einig, sowohl von Trainer als auch von Sportdirektorenseite, hat gesagt, wir schauen es uns an. Wir trauen es ihm zu, sonst wird man ihm den Startplatz nicht geben, wird man ihn nicht mitnehmen. Und wenn es sich brutal schwer tut und wir das Gefühl haben, es ist besser, eine Liga drunter gut zu springen, sich Selbstvertrauen zu holen und dann im Endeffekt ihn wieder oben einzusetzen, er ist 20 Jahre alt, dann machen wir das so. Aber dass er auf Anhieb da in den zweiten Durchgang kommt am Samstag, ist eine gute, respektable Leistung. Ja, dann natürlich ärgerlich. Die Disqualifikation am Samstag, da hat im Endeffekt die Skilänge, Körpergewicht, ist ja auch immer so ein sensibles Thema. Das hat dann nicht mehr zusammengepasst. Das heißt, er war zu leicht für die Länge, die er dann hat, und dann bist du halt schnell draußen. Ärgerlich, oder? Dass das dann in deinem zweiten Weltcup, wenn du eigentlich sagst, hey, geil, ich darf hier mitspringen bei den großen Jungs. Also die großen Jungs, er ist selber groß genug, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber ich darf da mitspringen. Ich gehe gleich in die Punkte. Cool, noch ein Tag. Ich kann jetzt wieder angreifen. Kann es nochmal versuchen. Ah, ärgerlich, ja.
Ja, also
Unnötig auch.
ja, total. Vor allem, wenn du dann hörst und liest, dass es 600 Gramm waren, die gefehlt haben, was ja jetzt nicht wenig ist. Also Severin Freund war in Titisee Neustadt mal 100 Gramm zu leicht. Und da hat man ihm im nächsten Jahr eine Tafel Schokolade geschenkt, so als Trost irgendwie so dafür. Das ist schon ärgerlich, weil das natürlich auch was ist, worüber du als Springer ja eine Handhabe hast. Also dein Körpergewicht kannst ja schon zu einem sehr hohen Grad kontrollieren. Und ich, so den Eindruck, den er auf mich gemacht hat, ist auch so, der macht halt sein Ding. Der verkopft nicht, der lässt es halt einfach alles auf sich zukommen. Und ich hätte ihn am Sonntag echt gerne noch gesehen, weil ich bin mir sicher gewesen wäre, dass er auch da ein Wörtchen um die Punkte hätte mitspringen können, was dem deutschen Team natürlich auch wieder gut getan hätte. Aber ja, auch das sind Erfahrungen, die du als junger Athlet mal machen musst. Es wird sicherlich im Weltcup auch noch strenger kontrolliert als in den unteren Klassen. Und da ist er jetzt auf jeden Fall wieder ein Stückchen weiser geworden, auf jeden Fall.
Und das nächste Mal hoffentlich auch ein Stückchen schwerer. Mein lieber Luis, du weißt ja, ich wohne eine knappe Autostunde von Innsbruck entfernt. Und der österreichische Skiverband hat seinen Sitz in Innsbruck. Und wenn ich die große Kristallkugel für den Nationencup hier bei mir hätte, dann würde ich mich jetzt ins Auto setzen und würde nach Innsbruck fahren und
Ja.
würde sagen, na gut, die haben ihn ja schon, würde sagen, Leute, ihr könnt es ihm behalten, ihr müsst nicht drüber nachdenken, dieses Ding im Ende März in Planitzer dann irgendwo weiter abzugeben. Pff, also wir hatten es ja vermutet, aber das ist schon eine Ansage. Also was sie da abgeliefert haben an dem Wochenende, dann muss es bei den anderen echt, muss man sich echt überlegen. Also, die sind doch im Kollektiv nicht zu schlagen. Also, mir fehlt der Glaube. Daniel Czofenik wird beim Sieg von Pius Paschke Zweiter. Der junge Maximilian Ortner wird Dritter. Stefan Kraft wird Vierter. Jan Höll wird Fünfter. Manuel Fettner wird Zwölfter. Michi Heiberg wird 15. Also, auch hier haben wir eine Altersspanne und auch der ganz junge Stefan Embacher wird dann 21er. 21, und du hast ja vorhin gesagt, hey, so mit der Altersspanne, was da international im Endeffekt, dass es cool ist bei den Damen, wie, dass da nicht nur die Teenager, sondern dass auch ältere Athletinnen da mitspringen und die im mittleren Alterssegment auch voll dabei sind. Das hast du ja hier innerhalb einer Mannschaft. Das ist ja wirklich bekloppt.
Ja.
Also, das ist den ganz alten Fettner, das ist den ganz jungen Embacher. Dann hast du so ein paar Mittelläufer wie Michi Heiberg und Stefan Kraft. Jan Hörl ist noch mal 5 Jahre jünger als ein Stefan Kraft. Und Czofenik und Ortner sind Jahrgang 2002. Sind 3 bis 4 Skispringen-Generationen in einer Mannschaft abgebildet und alle liefern sie. Also irre. Schauen wir auf den Sonntag. Jan Hörl gewinnt vor Pius Paschke. Daniel Czofenik wird Dritter. Stefan Kraft wird Vierter. Ortner wird Achter. Fettner wird Neunter. Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Also, da ist ja so ein 22. Platz von dem Michi Heiberg, wo wir jetzt gerade im deutschen Team gesagt haben, ja, ist okay, ist solide für Laie, Raimund und so. Da heißt es bei Heiberg schon so, oh, muss ich jetzt zittern? Wird's eng? Ja, Embacher auch wieder in die Punkte gesprungen. Ich glaube, das in Innsbruck, wir können das Glückwunsch-Telegramm rüberschicken, oder?
Ja, ich bin auch dafür, dass wir jetzt einmal einen Österreich-Take aufnehmen und dass wir den einfach für jede zukünftige Folge wieder reinschneiden.
Ja,
Wir müssen
ist
uns die
gut.
Mühe gar nicht mehr machen, weil da können wir uns jetzt schon mal dran gewöhnen, dass das Woche für Woche so laufen wird. Und ich musste gerade lachen, als du diesen Vergleich zu den Frauen gezogen hast, weil es ist dasselbe bei den Frauen, nur halt umgekehrt, dass du dir sagen müsst, ah, okay, hier springen lauter etwas ältere Herrschaften mit und dann hast du aber auch noch einen Teenager, einen Stefan Embacher. Das finde ich eine ganz amüsante Parallele, die dann doch nicht so parallel ist. Und also ich meine, wir haben uns ja in der Vorschau auch den Mund fusselig drüber geredet, wie gut dieses Team ist. Und Umso größer war ja dann die Überraschung, als Daniel Huber ja dann abgereist ist. Gute Besserung von unserer Seite aus, wird den Rest der Saison verpassen. Dass es dann hieß, ja, der Ordner Maximilian kommt rein. Und dann habe ich auch so Nachrichten so bekommen, hä, wieso denn jetzt der? Also über den hat im Vorfeld gar keiner gesprochen. Da hieß es dann der Clemens Aigner, der hat dort den Sommer-COC gewonnen. Und dann dachte ich mir schon so, als es dann das Zitat gab von Andreas Wiethölzl, ja, wir nehmen den mit, weil der in unseren letzten Vorbereitungskursen mit am besten gesprungen ist. Dann dachte ich so, oh, dann wird der Bursche aber gut drauf
Dann
sein.
muss er
Und
gut sein, ja.
was er da hingeliefert hat, also Respekt, mein Lieber, muss man wirklich sagen. Ganz großes Kompliment, großartige Leistung von ihm.
Ja, absolut. Und wir haben dazu auch eine Frage bekommen von Synokolov. Oh Gottes Willen, Leute, eure Usernamen. Aber ist wieder was fürs Bingo. Also
Ja.
der Skisprung-Boomer scheitert an den Usernamen.
Alles für die Fans, Tobi, alles
Ja,
für die Fans.
unbedingt, unbedingt. Behalten wir Maximilian Ordner. Also nach so einem Wochenende hast du keine Argumente, ihn rauszunehmen. Also
Nee,
es wäre,
wirklich
ne,
nicht.
ne.
Wirklich. Also wenn du wirklich über einen diskutieren möchtest, dann, das hast du ja schon angedeutet, dann wäre es ein Michi Heilberg, aber auch das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, absolut. Ja, Jan Hörl, hab ein gutes Gefühl. Hatte ich in der Vorschau ja auch gesagt, er hatte echt immer wieder Pech, auch gerade in der letzten Saison. Aber er hat uns so oft gezeigt, was er kann, wie gut er eigentlich ist. Der Sieg zu so einem frühen Zeitpunkt, ja, läuft schon rein. Also behaltet den Mann genau im Blick, behaltet Joe Fenech genau im Blick, der uns punktuell immer wieder gezeigt hat, wie gut er sein kann. Startet so gut in die Saison mit zwei Podestplätzen. Stefan Kraft, ja, also er ist brutal. Brutal. Du hast da drei absolute Siegspringer drin. Das ist schon eine Ansage, gell?
Ja, absolut. Ich fand es auch ganz amüsant, wie Stefan Kraft dann dieses Social-Media-Meme übernommen hat, was es ja dann gab, dass die A's in seinem Namen als vier dann geschrieben wurden, weil er an beiden Tagen Vierter geworden ist. Fand ich, also könnte es so mit das Meme der Woche gewesen sein, auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch schön selbst ironisch. Und ich muss ja sagen, also das, du schreibst ja nicht zum ersten Mal hier von Jan Hörl bei uns in der Sendung. Ich hatte in der Vorschau so heimlich damit gerechnet, dass du vielleicht sogar so wagemutig bist und ihn tippst, aber wir haben ja noch genügend Tippspiele in der Saison, wo du ihn dann wieder unterbringen kannst.
Ja, da wird er auch kommen. Ich war nicht mutig genug und muss mir das mal angewöhen. Ich wollte ja auch Selina Freitag eigentlich in die Top 3 bei den Damen in der Gesamtwertung packen. Das ist letztes Jahr grandios schiefgegangen. Bei Uli weiß ich glaube, ich hatte sie vielleicht sogar auch drin. Ich kann mich nicht genau erinnern. Aber bei ihm war ich nicht mutig genug. Es ist halt immer dieser Reflex, diese
Ja,
Blackbox, die wir oft
Krafti.
ansprechen. Ja, Krafti, Kobayashi, Wellinger. So,
Ja.
langweilig. Und Granerüdt fährt immer hoch und runter. So. Also, das war vielleicht zu einfach, zu wenig mutig gedacht, aber ich habe ihn ja oft genug hier angesprochen. Also, da lasse ich Kritik an der Tippspielkompetenz definitiv zu. Aber dass ich ihn fachlich nicht auf dem Schirm hatte,
Nee,
du hast es ja auch
also
gesagt, alles gut.
das.
Das will ich hier auf jeden Fall betonen.
Der
Und er ist
ist.
natürlich jetzt auch in dem perfekten Alter, gell? Also Jahrgang 98. Das ist kein Teenager mehr, das ist aber auch noch kein Älterer, der so langsam ausläuft. Der ist jetzt gerade in einem Alter drin und irgendwann wird es einen anderen als Stefan Kraft geben, der die großen Dinger gewinnt. Und in so einem starken Team, wo die Messlatte im Training so hoch liegt, brutal, brutal.
Ist eigentlich auch irre, dass der jetzt erst vier Weltcupsiege auf dem Konto hat.
Ja.
Also, so vom Potenzial her würdest du dir ja denken, ja, okay, er ist vielleicht bald zweistellig oder so. Aber ihm muss man das auch zutrauen, dass er das ohne vorherigen großen oder ausgefüllten Trophäenschrank irgendwie hinbekommt. Das auf jeden Fall. Also, bin sehr gespannt, wie sehr er sich da jetzt festbeißen kann, weil, also, ich finde seinen Sprung sehr, sehr unspektakulär, muss ich sagen, weil er einfach irgendwie, der ist ja auch sehr, 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 sehr straight, sehr, sehr gerade. Also da siehst du nicht irgendwer, wer weiß, wie ausgebuchte Winkel oder ja, sagen wir mal, sagen wir mal, Rundungen in seinem Sprung. Also, der liegt ja plan wie ein Brett über seinen zwei Bretteln. Aber der Sprung funktioniert einfach überall. Und das ist eine Qualität, die nicht so viele Springer haben. Jetzt muss er es halt auf Strecke hinbekommen.
Genau. Gehen wir ins Jahr 2021 zurück. Ich kann mich erinnern, ich hatte mit Andy Goldberger, auch ein Freund der Sendung, ah, und der Goldi war frustriert. Mensch, das gibt's doch nicht. Wir kommen nicht weiter. Und ah, es ist eine richtige Krise im österreichischen Skispringen
Ja,
bei den Herren. Und
das.
es schaut schlecht aus. Sie waren Vierter im Gesamtweltcup 2021. Ganz knapp vor Slowenien. Selbst die Japaner waren nah dran. Die Deutschen waren super weit weg, die Polen waren noch weiter weg und die Norweger sind ihnen erst recht um die Ohren geflogen. Dann setzt so mit dem Olympiasieg im Team, der doch schon überraschend kam zu dem Zeitpunkt, fand ich, setzt da irgendwie eine Trendwende ein und die hält jetzt einfach bis dahin an. Wieso sage ich es? Ich sage es nicht, um die Österreicher jetzt hier zum 12. Mal in den Himmel zu loben, sondern ja, es braucht manchmal Zeit und Geduld. Und man muss auch mal Rückschläge hinnehmen, um dann wieder erfolgreich sein zu können. Über welche zwei Nationen will ich jetzt mit dir reden? Ich glaube, es liegt auf dem Tisch. Fangen wir mit dem weniger Sorgenkind an. Ich hatte ja Angela Niszek als Personalie mitgebracht, über die ich unbedingt sprechen wollte. Und zwar nicht über nur ihn gezielt, sondern über den größeren Rahmen, was Team Slowenien angeht. Meine Zweifel waren, ach, puh, haben sie überhaupt einen Siegspringer, einen, der wirklich, wie man es aus Slowenien die letzten Jahre kennt, der regelmäßig da ganz vorne mitspringen kann. Und er ist da gefallen und Timi Seitsch ist gefallen. Boah, da kommt so ein Wochenende. Also es ist ja, der sechste Platz ist natürlich noch aller Ehren wert, den Lanišek am Samstag hinliefert, aber er ist der einzige Slowene, der in diesen zweiten Durchgang kommt. Das kann nicht der Anspruch sein. Und am Sonntag hast du zwar mit Timi Seitsch noch einen zweiten mit dabei, aber da stehen dann halt die Plätze 15 und 16. Huh, Durststrecke incoming ist so ein Gefühl. Wir sind in der ersten Station, aber nicht von ungefähr hatten wir uns ein bisschen Sorgen und Gedanken gemacht. Die sind nicht kleiner geworden nach dem Wochenende.
Nee, ganz im Gegenteil, sogar größer. Also, wir haben ja von einer breiten Basis gesprochen, die das Team hat. Ich weigere mich jetzt auch, das komplette Gegenteil zu behaupten, einfach eben, weil es nur eine Station ist und wir alle wissen, dass die Burschen allesamt auf ihre Weise sehr, sehr gut Skispringen können. Aber mannschaftlich ist es schon nah an Debakel. Also, auch. Hatte so leichte Polen letzte Saison Vibes. Wenn man jetzt hört, einer im Finale oder zwei im Finale, das klingt sehr, sehr ähnlich. Ist jetzt auch nicht ihre Lieblingsschanze, das kommt sicherlich auch nochmal erschwerend hinzu, aber ansonsten lief halt sehr, sehr wenig zusammen. Es war inkonstant, es war nicht stabil und ja, das ist schon ein erstes kleines Alarmsignal, was da auf jeden Fall rumgeht und sie haben halt das Problem, anders als die Österreicher, da ist jetzt nicht viel, was von unten irgendwie nachdrücken würde. Also mir fallen jetzt nicht auf Anhieb drei oder vier Leute ein, wo du sagen könntest, ja, dann schick die halt mal, probier's mit denen. Die hast du in Slowenien nicht. Und das könnte vielleicht in so einer Saison, die schleppend losgeht und wo das Highlight irgendwie auf sich warten lässt, dann auch zu einem Faktor werden.
Ja, absolut. Und so wird es halt auch im Mixed schwierig, weil dass sie da im Endeffekt, also es gab ja Saisons da, also war klar, Slowenien Mixed hat keiner eine Chance gegen die. Aber wir hatten über die Frauen gesprochen, sprechen jetzt über einen vierten Platz, der doch echt mit 30 Punkten auf Österreich recht deutlich ausfällt. Der Rückstand da aufs Podium. Ja, ich glaube, so entspannt die Lage in Innsbruck ist beim österreichischen Skiverband, so unentspannt wird sie gerade. Ich weiß gar nicht, wo der Hauptsitz ist des slowenischen
Ljubljana natürlich.
Ljubljana des slowenischen Skiverbandes. Aber ja,
Ja.
kurz vor Debakel, ich glaube, der sechste Platz von Angela Niszek, der sorgt dafür, dass wir das Wort kurz vor Debakel da im Endeffekt noch hinpacken. Und jetzt baue ich die Brücke, weil das andere große Sorgenkind in der Vorschau Das war die polnische Mannschaft. Und wenn ich jetzt das sehe, kannst du was dazu sagen? Also, boah, ich weiß ja nicht, aber also mir fehlt der Glaube daran.
Mir ehrlicherweise auch. Also, es war ja im Vorfeld zu hören, so Mensch, ja, so jetzt die letzten drei Camps, die sie hatten, die sie in Polen gemacht haben, was ja auch erstmal nicht blöd ist, wenn du auf Eisspur springen kannst zu Hause. Da gab es auf jeden Fall Schritte in die richtige Richtung. Man hat ja auch diesen durchaus spektakulären Sprung von Alexander Znischko gesehen. In Wismar war es, meine ich. Aber da hast du dich dann natürlich auch schon gefragt, unter welchen Bedingungen ist das eigentlich passiert, weil der war den ganzen Sommer jetzt nicht so in der Form, dass du sagst, oh Mensch, der fliegt irgendwie Stadionrunden oder so. Und also es erinnert schon ziemlich an die letzte Saison, muss man sagen. Also klar, die Basis ist ein bisschen breiter, es sind mehr Leute in den Punkten, aber die Punktzahl, die dabei rausspringt, schaut halt nicht so berauschend raus. Dabei dachte ich so nach dem Mixed, was man in Polen ja sowieso immer differenziert betrachten muss, weil von den Frauen kannst du dir ehrlicherweise nicht viel erraten. Okay, Wąsik springt so in etwa das, was er im Sommer gesprungen ist. Znischko hat sogar noch Reserven. Da würdest du dir ja erwarten, okay, im Einzel, weil ja dann sowieso niemand von ihnen was erwartet, läuft es dann vielleicht noch. Und das kam mal halt gar nicht. Und ja, von den älteren Herrschaften, also Kamil Stoch wusste man ja sowieso nicht. Das war eine absolute Wundertüte. In was für einer Form reist er jetzt nach Lillehammer? Und letzten Endes, man wusste, okay, es kann nicht berauschend sein. Ja, war es dann halt auch nicht. Und also David Kowalski, es tut mir wirklich weh, das mit anzusehen, weil der vor, ja, anderthalb Jahren, noch im Prinzip, als er die Saison dann vorzeitig abbrechen musste, war der in der Form seines Lebens. Und jetzt ist er Vintage Kubacki. Er ist der David Kubacki von vor 8, 9 Jahren oder so, der hinterm Ski steht, nicht über den Ski kommt und sich einfach nur noch treiben lässt und dann Mitte Hang aus 3 Metern Höhe runterplumpst. Und das, boah, das tut mir wirklich weh mit anzusehen. Und da sind, glaube ich, so viele Muster so festgefahren, dass es schwierig wird, das jetzt wirklich um 180 Grad zu drehen und wieder auf dem Niveau zu sein, wo du dann wirklich ja um Top-Plätze mitspringst.
Ja, ist eigentlich die größte Hoffnung momentan Pavel Wasik, wie ich finde, mit Schnitzstolz zusammen, auch qua Alter her.
Ja, absolut. Also ich meine, Wąsek, man sieht das Potenzial in den Sprüngen, aber er kriegt es halt nicht stabilisiert. Und das ist ziemlich eine ziemlich schwierige Situation auch, weil man die Last, die er jetzt zu tragen hat, die kam jetzt einerseits durch den Sommer Grand Prix-Sieg, weil er sagt, da Mensch, wieder mal ein Pole, der vorne mitmischt. Und jetzt hast du halt noch auch auf internationaler Ebene den Vergleich und merkst, okay, der ist weiterhin unser Bester. Dann erwarten natürlich weiterhin alle von ihm, dass er derjenige ist, der die Sachen liefert. Und mir fehlt der Glaube, dass er das auf Strecke kann. Also punktuell sicherlich mal, wird er vielleicht mal in die Top 10 springen oder so. Aber das hat ja einen Grund, warum der jetzt verhältnismäßig lange gebraucht hat, um sich auf dem Niveau zu etablieren irgendwo auch. Und der kann einem eigentlich auch nur leid tun aktuell.
Ja, absolut. Und Polen ist so eine Skispringen-verrückte Nation. Sie lieben diesen Sport. Medial, voller Fokus immer drauf. Man sieht natürlich auch bei den Damen, da haben wir echt viel verpennt in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt setzt eine Entwicklung bei den Herren ein, die ganz gefährlich ist. Behalten wir es im Blick. Aber die Befürchtungen aus unserer Saisonvorschau haben sich hier fürs Erste bestätigt. Ja, was machen wir denn mit dem Team Norwegen? Ein solides Wochenende mit der Tendenz, doch nicht so gut zu sein, was das Wochenende angeht. Punktuell habe ich schon gute Ansätze gesehen. Bei Granerud, bei Lindvik, bei Vorfang, nichts Konstantes. Am besten hat mir tatsächlich Christopher Eriksen Sundal gefallen. Sowohl was das Thema Mixed, was Trainings angeht, auch was die Ergebnisse in den Wettbewerben dann angeht, ist er zweimal der beste Norweger geworden, aber vom allerhöchsten Regal doch schon auch in den Einzelwettkämpfen ein gutes Stück entfernt. Ist, glaube ich, eine so bisschen keine schlechte Bilanz, was wir jetzt Slowenien, Polen hatten, Aber in diese wirklich gute Bilanz, die wir aus deutscher Sicht ziehen können, die wir aus österreichischer Sicht ziehen können, sind wir schon auch noch ein Stückchen entfernt. Wie fällt dein Fazit aus?
Ja, also nicht schlecht, aber auch nicht überragend, würde ich mich grundsätzlich anschließen. Also gerade bei Lindwig hatte ich so den Eindruck, der weiß, dass er in einer sehr, sehr guten Verfassung ist und der will es dann aber auch unbedingt mit aller Macht irgendwie zeigen. Also er wollte so dieses Besondere machen. Also das, was unser Heinzi ja den Frauen attestiert hat, dass sie eben nichts Besonderes machen wollten, sondern einfach ihre Sprünge runterziehen. Ich glaube, der Ratschlag hätte ihm an diesem Wochenende gut getan, weil dann wäre das einer gewesen, der dir da die Podestplätze einspringt. Das war phasenweise ein bisschen zu viel Willen, zu viel Gewalt im Sprung drin. Er hat es nicht laufen lassen. Von Granerüth hätte ich mir ehrlicherweise auch noch so ein bisschen mehr erwartet. Also das sind, glaube ich, jetzt nicht ganz die Ergebnisse gewesen, die er sich erhofft hatte. Vor Sunndal ziehe ich meinen Hut. Also den hätte ich jetzt am allerwenigsten von den Norwegern irgendwie auf dem Zettel gehabt, dass er da um die Top-Plätze irgendwo mitspringt. Ist ja auch ein Sonderfall, wenn man seine Leistung irgendwo bewerten will. Warum, da kommen wir ja auch noch gleich drauf. Aber unterm Strich, ja, würde ich sagen, es war okay, aber es ist auch noch Luft nach oben.
Ja, da kommen wir doch gleich. Dazu haben wir natürlich auch viele Fragen bekommen. Der Schreckmoment des Wochenendes, die Werbetafel, die oben am Absprungbalken, hinter dem Absprungbalken, auf den die Athleten sitzen, bevor sie in die Spur gehen, der knallt ihm von hinten in den Rücken, schiebt ihn quasi an. Also ganz streng genommen hätte man ihn eigentlich disqualifizieren müssen, weil er zu früh losgefahren ist. Aber in dem Fall konnte er wirklich nichts dafür. Und er wird dir da einfach in die Spur mehr oder weniger reingeschubst und reingedrückt und macht es dafür erstaunlich noch ruhig und souverän, wie er das im Endeffekt dann durchzieht. Und ja, kommt dann unten an und schimpft natürlich, wie ein Rohrspatz, wie sowas passieren kann, wie sowas möglich ist. Jetzt wurde mal gefragt, ist das menschliches Versagen? Hat man da technische, Schwächen, dass das vielleicht von der ganzen Konstruktion her nicht stabil genug ist? Mai höhere Mächte, dass ein Wind an der Skisprunganlage existiert und mal von hinten drauf drückt. Das sollte man, glaube ich, einkalkulieren. Also, das darf keinen überraschen. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Mischung aus allem, oder? Dass das Ding halt nicht sauber installiert ist und, ja, weiß ich nicht. Kann ja nicht, war ja nicht dabei, wie da die Schrauben festgezogen werden oder wie das angebracht ist. Kann ich dazu ehrlich gesagt nichts sagen.
Ja, deswegen gut, dass wir jetzt erst am Dienstagnachmittag aufnehmen, weil wir inzwischen Statements haben von Burek Sedlak, das ist ja der Mann an der Ampel, der Assistent von Sandro Pertele. Und der hat gesagt, dass das Ding via Fernbedienung gesteuert wurde und erst quasi stehen geblieben ist und sich dann aber wahrscheinlich auch, weil derjenige, der diese Fernbedienung bedient hat, einfach nicht nachgelassen hat, quasi weitergefahren ist, als es hätte sollen. Und das ist was, was du auch als derjenige, der das bedient, ja nur schwer in der Hand hast. Du verlässt dich natürlich drauf, dass sie so fährt, wie sie soll, was sie letztendlich leider Gottes nicht getan hat. Du hast keine Garantie, dass das funktioniert. Also es hätte ja auch an anderer Stelle schon mal passieren können, wenn das System an Ort und Stelle identisch ist. So gesehen, seien wir erstmal froh, dass nichts passiert ist. Sedlak hat dann auch gesagt, ja, wir machen das jetzt ab sofort so, dass wirklich erst quasi gelbes Licht gegeben wird, wenn sowohl der Balken, weil es wurde vor ihm natürlich mal wieder der Anlauf verändert, als auch die Werbetafel quasi neu installiert wurden, dass er erst dann den Springer quasi auf den Balken bittet. Das finde ich eine gute Maßnahme. Viel anderes kannst du ehrlicherweise auch nicht machen. Und vor Sünder muss man wirklich den Hut ziehen. Also, wie geistesgegenwärtig der reagiert hat, dass er es geschafft hat, die Skier in die Spur zu bekommen und dann noch einen sehr, sehr guten Sprung zu absolvieren, wirklich großartig. Die Konsequenz wäre eigentlich gewesen, dass du dann sagst, okay, er darf halt nochmal springen, weil der Sprung ja nicht unter regulären Bedingungen stattgefunden hat, aber darauf hat man ja dann verzichtet, weil der Wettkampf danach sehr, sehr zeitig anstand. Ja, kann man jetzt auch drüber reden, ob das nicht vielleicht auch unfair war, weil er ja so keine Chance hatte, um das Quali-Preisgeld mitzuspringen. Aber unterm Strich ist es, glaube ich, ganz gut ausgegangen und das steht an allererster Stelle.
Ja, und Der hat die Qualifikation geschafft. Da wird dann da eh in der Reihenfolge des Gesamtweltcupstandes gesprungen. Also es hätte sich da, außer wenn er die Prämie im Endeffekt ersprungen hätte, hätte sich ja dann auch nichts geändert. Bei so einem engen, straffen Zeitplan kann ich diese Entscheidung dann schon auch nachvollziehen. Ja, kommen wir langsam auf die Zielgeraden. Nico hatte geschrieben, dass scheinbar bei den Herren nur noch Deutsche oder Österreicher gewinnen können. Das hat ihm bei den Damen viel, viel besser gefallen. Jetzt am Wochenende, okay, bin ich bei dir, aber da machen wir mal langsam. Also da haben wir noch genug Chancen, genug Wettbewerbe vor uns. Ein Ryoyo Kobayashi, der Probleme hatte, der gesundheitlich nicht on top war, deswegen auch beim Mixed ja zum Beispiel nicht angetreten ist. Ja, was sich natürlich verändern wird, über die Polen haben wir gesprochen, bei den Slowenen sind Fragezeichen drin, aber wir werden noch andere Sieger sehen, außer Deutsche und Österreicher. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, neue Regeln, da wurde sehr, sehr viel diskutiert im Vorfeld jetzt drüber. Eine Thematik war die Anzüge und wir haben jetzt festgestellt am Sonntag, wenn starker Schneefall oder wenn starker Regen ist, dass man den Anzug dann auch wechseln darf. Finde ich gut, finde ich fair, absolut in Ordnung.
Ja, schließe ich mich an. Ich finde es gut, dass da eine Flexibilität gewahrt wird. Blöd ist natürlich nur, wenn es Leute gibt, die das nicht mitbekommen oder für dieses Wochenende nur einen Anzug eingereicht haben. Es hat beide Fälle gegeben. Also Springer, die mehrere Anzüge zur Verfügung hatten, aber von der Änderung nichts mitbekommen haben. Warum, weshalb, lässt sich natürlich aus der Ferne nur schwer urteilen. So ist es richtig. Aber wenn du dann natürlich, aus welchen Gründen auch immer, ist ja jedem selbst überlassen, für das Wochenende quasi nur einen Anzug eingereicht hast, dann hast du von der Änderung nichts. Aber auch das liegt ja in dem Fall nicht auf Seiten der FIS.
So schaut's aus. Da bist du selber schuld. Telemark war ein Thema, das für großen Wirbel im Endeffekt vorher gesorgt hat, dass inzwischen 3 Punkte bis zu 3 Punkten abgezogen werden. Das heißt, dass die Kampfrichter da noch mehr Einfluss auf das Geschehen haben. Herzlichen Dank an unseren Hörer Jan Niklas. Der hat sich die Mühe gemacht und hat bei den Herren mal die Punkte ausgewertet. Im Vergleich auch zu den letzten Jahren. Er hat jetzt keine Unterschiede feststellen können. Und angemerkt, also entweder diese Regeländerung hat tatsächlich nicht die große Auswirkung, die befürchtet worden war, oder sie wurde noch nicht richtig angewendet.
Ich glaube, sie wurde noch nicht richtig angewendet, was ja auch damit zu tun hat, dass wir wenige extrem weite Sprünge gesehen haben. Also einerseits da wieder das beliebte Thema Anlauflänge, aber am Sonntag muss man ja wirklich sagen, bei dem Schneefall tut man auch gut daran, nicht allzu weit springen zu lassen, weil du weißt nie, was da passiert. Und wir haben auch an einigen Beispielen gesehen, okay, da stockt es auch gerne mal und dann wird es natürlich gefährlich und man möchte natürlich auch nicht, dass man da in dem Sinne benachteiligt wird. Ich fand es auch sehr interessant, mal eine Stichprobe zu sehen. Ich bin ihm da auch sehr dankbar, dass er sich die Mühe gemacht hat und uns das geschickt hat. Vielleicht können wir es auch irgendwie auf Social Media posten, dass ihr alle da was von habt, wenn euch das interessiert. Aber ich glaube, es war jetzt vielleicht noch nicht das ideale Wochenende, um wirklich zu sagen, wie groß die Auswirkungen tatsächlich sind. Ich glaube, das muss man über einen längeren Zeitraum beobachten.
Genau, das werden wir tun und dann gehen wir rüber. Last but not least, Adlerin und Adler der Woche. Wir haben uns nicht abgesprochen diesmal. Ich finde es eh immer besser, wenn jeder so seine Ideen ein bisschen mitbringt. Ich würde als Adlerin der Woche Juliane Seifert nominieren und bei den Herren würde ich auf Gregor Deschwanden gehen. Über den haben wir jetzt hier noch gar nicht gesprochen. Der hat aber echt ein blitzsauberes Wochenende hingelegt. Der hätte nämlich auch unser aller lieber WM-Norm, und zwar in beiden Einzelwettkämpfen, hätte er sie geknackt
Ja.
mit Platz 8 und Platz 5. Ist so ein bisschen untergegangen in den größeren Geschichten, aber ja, ich finde gut. Ich weiß, von draußen wurde Tate Franz genannt, überragend, zweimal 10. Platz. Ganz junger Kerl, den hat man hier aber schon öfter. Und bei ihm hat mich die Entwicklung echt nicht überrascht. Also, musste ja die letzte Folge leider früher gehen, aber wenn man da auf die Themen noch genauer, wer könnte den Durchbruch schaffen, da hatte ich ihn schon auf dem Zettel. Und deswegen habe ich mich dann in dem Fall doch für ein bisschen älteres Semester entschieden mit Gregor Deschwanden. Guter Saisonstart. Also, für mich hat er den Titel verdient. Ich verteile ihn aber natürlich nicht alleine. Wen hast du dir denn überlegt, mein Lieber?
Ich muss mich auch sagen, ich habe mich extrem schwer getan, weil es jetzt nicht, wer weiß, wie große Auswahl gab. Also ich meine, tut uns leid an Maximilian Ordner, aber du warst einfach zu gut an dem Wochenende. Also das widerspricht so den Grundprinzipien des Adlers. Der Schwanden hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es wird auch unseren Kumpel Andi Schuler freuen, dass zumindest ein Schweizer da wirklich vorne mit gemischt hat, aber der ist mir auch schon fast so gut gewesen, ehrlicherweise.
Ja.
Franz irgendwie auch fast schon, wobei man immer noch sagen muss, okay, ein Top 10 Ergebnis für einen US-amerikanischen Skispringer ist schon eher selten. Also wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich tatsächlich auf den Amerikaner gehen.
Kann ich mitleben, alles gut, alles gut.
Dann tragen wir den für ihn an. Ich glaube, er hatte auch schon einen in der
Ja,
vergangenen Saison,
auf jeden
aber
Fall. Ja.
dann hat er den auf jeden Fall umso mehr verdient. Ja, bei den Frauen, auch da gab es Vorschläge von Namen, die eigentlich auch zu gut waren. Also Ingvild Midskogen, also zweimal Top 5, das widerspricht den Kriterien irgendwie so ein bisschen. Mit Juliane Seifert hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gerechnet. Einfach natürlich auch dahingehend, dass sie ja schon in der Vergangenheit auch größere Erfolge schon hat feiern können. Kann mich mit dem Pick aber durchaus anfreunden, weil ich befürchte, dass meine Vorschläge noch zu sehr unter dem Radar wären. Also ich habe mir einmal aufgeschrieben, die Slowakin Kira Maria Kapustikova, 15 Jahre jung erst, hat ihr Weltcup-Debüt gegeben. Die wäre vor dieser Saison auch noch gar nicht startberechtigt gewesen. Hat das beste Weltcup-Ergebnis für die Slowakei gemacht am Samstag und ist sogar noch slowakischen Landesrekord gesprungen. Und selbiges hat auch die Ukrainerin Shanna Chluchowa, wenn das halbwegs richtig ausgesprochen ist, mit ukrainischem Landesrekord und auch bestem Weltcup-Ergebnis für die Ukraine. Aber ich kann auch da verstehen, wir sagen, okay, das ist dann doch sehr, sehr nischig.
Wie alt ist sie denn, die Ukrainerin?
Die ist Jahrgang 2007. Ich meine, sie wäre 16 aktuell noch.
Okay, gut.
16 oder
Dann
17.
machen wir es doch jetzt mal so. Wir finden jetzt hier eine gute Mischung aus Alt und Jung. Bei den Herren geben wir dem 19-jährigen Tate Franz den Titel. Und bei den Damen, wir haben jetzt hier lauter Küken reingeworfen, die wirklich extrem jung sind.
Ja.
Aber nochmal dann die Brücke zurück. Durch die Täler, die Juliane Seifert durchgegangen ist, dass sie da als 34-Jährige jetzt wieder so einen Anlauf nimmt, da darf sie auch mal den Adler mitnehmen.
Okidoki,
Einverstanden.
dann halten wir das so fest und müssen dann sagen, ja, wenn sie dann demnächst noch besser springen sollte, ah, sorry, die Gelegenheit haben wir dann schon vergeben, ja.
Gut, alles klar. Gut, das Programm fürs Wochenende in Ruka bzw. Kusamo.
Ja, sind im Prinzip, ja, so wie wir es gewohnt sind, zwei Qualifikationen, zwei Einzelspringen, am Freitag die Qualifikation um 17:10 Uhr, am Samstag dann das Einzel um 17 Uhr und dann am Sonntag 13:45 Uhr Qualifikation, 15:15 Uhr Wettkampf.
Alles klar. Freuen wir uns, schauen wir uns an. Vielen Dank an euch alle da draußen fürs Interesse und für die vielen Fragen. Seht uns nach, dass wir da nicht jede einzelne hier vorlesen, sonst wird man noch 2 Stunden sitzen. Das wollen wir nicht, weil wir erholen uns, damit wir ausgeruht ins nächste Wochenende gehen können. Mein lieber Luis, dir natürlich auch vielen herzlichen Dank für heute.
Ich habe zu danken, mein lieber Tobi, und auch an alle da draußen.
Gut, und an alle da draußen gilt wie immer und auch an dich natürlich, Luis. Fliegt's, soweit es geht. Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.